Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, heute bei euch zu sein. Ich habe auch ganz herzliche Grüße mitgebracht von der Gemeinde Gammertingen. Ja, da muss man richtig Kraft haben, um das Ding zu bewegen hier. Ja, gut, super, perfekt. Dankeschön. Ja, wir haben vor 2 oder 3 Sonntagen nochmal 15 Jahre Gammertinger Gemeinde gehabt. Das war ja richtig, wir waren dankbar, dass Gott uns durchgetragen hat durch diese 15 Jahre, durch Höhen und Tiefen, was die Gemeinde so durchmacht und auch versorgt hat. Und das ist echt Gnade. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Jahre ihr schon seid, bestimmt 5 oder 8. Ja, super, 8 Jahre schon. Er geht auf 10 Jahre zu, auch ein Jubiläum. Ja, und ich habe Grüße mitgebracht, auch von meiner Frau Felicitas. Ich glaube, letztes Mal beim Frauenfrühstück, da war sie kurz davor im Krankenhaus und konnte nicht kommen. Und lässt euch aber auch ganz herzlich grüßen. Es ist interessant, wie der Geist Gottes auch so ein bisschen immer führt. Ne? Also der Wille wusste ja nicht, über was ich predige. Und er hat gelesen über diese, dass die Babys eine Begierde haben, diese Milch zu trinken, das Wort Gottes, ja, begierig aufzunehmen. Und mir geht es heute in der Predigt darum, über Wachstum im Glauben zu reden, dass wir wachsen sollen im Glauben. Und ich möchte einen Vers lesen, den ich so als Grundlage nehme, werde auch noch andere Verse hinzunehmen zu diesem Thema. Aber wenn er mal den 2. Petrus aufschlagt, und zwar den letzten Vers, also das ist sozusagen das Letzte, was Petrus überhaupt uns mitgeteilt hat, als er noch auf dieser Erde lebte, so seine letzten Worte waren: Wachst dagegen in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis an den Tag der Ewigkeit. Also Gott möchte, dass wir geistlich wachsen, dass die Gemeinde geistlich wächst, dass sie vorwärts kommt. Und das Wachstum einer Gemeinde steht im engen Zusammenhang mit dem Wachstum einzelner Geschwister in der Gemeinde. Also man kann nicht reden von einer missionarischen Gemeinde, wenn die einzelnen Christen nicht missionarisch sind in der Gemeinde. Man kann nicht reden von einer liebevollen Gemeinde, wenn nicht die Einzelnen liebevoll miteinander umgehen. Das funktioniert nicht. Und eine Gemeinde kann also nie geistlicher oder missionarischer oder liebevoller sein, als eben die Geschwister, aus denen sie besteht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir den geistlichen Stand einer Gemeinde nicht nur daran messen, wie viele Leute die Stühle besetzen, wie viele sich haben taufen lassen oder zur Gemeinde dazugekommen sind, wobei das schöne Dinge sind. Und ich befürworte das ja auch, dass eine Gemeinde wächst und dass sie größer wird. Aber wichtig ist, wie wächst unser Herz? Wie werden wir Jesus ähnlicher? Wie geht es da innerlich in geistlichem Wachstum bei uns? Was ist geistliches Wachstum? Nun, geistliches Wachstum, liebe Geschwister, ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Das sehen wir ja in der Wirtschaft. Wenn zum Beispiel die Wirtschaft nicht wächst, und wir als Deutschland sind wir ja bevorzugt im Moment, dass unser Wirtschaftswachstum ja phänomenal ist und dadurch auch die Arbeitslosigkeit niedrig. Wir können ja durch die sprudelnden Steuereinnahmen ja vieles bezahlen, was sonst echt ein Problem wäre. Ja? Und wenn die Wirtschaft nicht wächst, dann stagniert alles und wir haben riesige Probleme. Wir haben bei uns in der Gemeinde auch Landwirte und wir haben die gejammert dieses Jahr, oh, da zu wenig Regen oder zu viel Regen, die jammern eigentlich immer. Aber dann am Ende sehen wir trotzdem, wie Gott große Gnade schenkt, dass die Ernte gut ist. Und wir danken am Erntedankfest, dass Gott doch alles hat wachsen lassen und eine gute Ernte gebracht hat. Eine Mutter freut sich, wenn ihr Säugling wächst. Ich weiß noch, als unsere Zwillinge geboren sind, geht man immer zum Arzt und dann tragt man das so ein in diesem Heft, dass die Kurve dann zeigt, alles in Ordnung. Es wächst in der richtigen Priorität oder im richtigen Maß. Und da freut sich die Mutter und der Vater natürlich mit, wenn die Kinder wachsen. Was für eine Not ist es, wenn das Kind nicht wächst? Es ist echt ein Problem. Wenn man das Kind, sagen wir mal, 5 Jahre mit der Flasche füttern muss, das ist echt ein Problem. Also ist schon gut, wenn es mal so nach einem Jahr einigermaßen vorbei ist. Ja? Wir freuen uns über das Wachstum auch in einer Gemeinde. Wenn Kinder Gottes im Glauben vorwärts kommen, fest werden, missionarisch aktiv sind, andere Menschen zur Gemeinde einladen, wenn sie auch anderen Menschen nachgehen, nicht nur sich selber sehen, das ist doch etwas Wunderbares. Und deshalb heißt es ja auch in der Bibel, nehmt immer zu im Werke des Herrn und auch im Wachstum im Glauben. Wir sollen vorwärts gehen, wir sollen zunehmen. Ich möchte eins vorausschicken, nur Leben kann wachsen. Also wenn kein Leben da ist, geschieht kein geistliches Wachstum. Wenn jemand nicht zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, kann er nicht geistlich wachsen, das geht nicht. Ja, das erübrigt sich überhaupt darüber nachzudenken. Und der Kehrwert dieser Sache ist, wenn Stillstand eintritt im Wachstum, das ist beim Leben so, dann ist auch Tod da oder es geht in Richtung Tod. Stillstand ist auch meistens Rückgang und Tod. Und nur Leben kann wachsen. Und wisst ihr, liebe Geschwister, alles andere in der Entwicklung einer Gemeindearbeit kann sehr produktiv, beeindruckend sein, aber vor Gottes Augen ist es dann trotzdem alles tot, weil kein geistliches Leben, kein Wirken des Geistes dahinter steht. Und nur wenn etwas neu geboren ist, wenn geistliches Leben da ist, dann sprüht es auf und wächst und bringt große Frucht. Also Glaubenswachstum ist ein Prozess, der nicht von außen gemacht werden kann, sondern von innen herauskommen muss aus der Neugeburt, wenn Gott durch sein Wort ja diese Zeugung gegeben hat und neues Leben entstanden ist. Und Gott selbst ermöglicht ja auch unseren Wachstum. Er schenkt alles, was wir brauchen, damit wir geistlich wachsen können. Wenn ihr eure Bibel habt, dann könnt ihr mal Epheser Kapitel 1, Vers 3 aufschlagen. Epheser 1, Vers 3. Und da steht, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in himmlischen Regionen durch Christus. Schaut mal, Jesus Christus hat uns mit allen geistlichen Segnungen gesegnet und das heißt, dann können wir doch wachsen, oder? Ist doch kein Problem, dann kann es nach vorwärts gehen. Dann können wir wirklich zu Jünglingen ranwachsen, zu Männern und Frauen des Glaubens oder wie Johannes das in einem seiner Briefe sagt, zu Vätern und Müttern des Glaubens. Ich bin leidenschaftlicher Hobegärtner. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich züchte sehr gerne Tomaten und was so im Garten wächst. Und wenn es mal in der Gemeindearbeit nicht so vorwärts geht, ja, dann freue ich mich, dass wenigstens im Garten was wächst. Das ist für mich so ein Ausgleich. Und dieses Jahr hatte ich ja wirklich eine Tomatenernte, das war phänomenal. Fast ein Kilo hat eine Tomate gewogen. Geschwister aus Russland, die haben mir da so Samen gebracht und ich habe das da eingepflanzt. Und ich habe sogar schon versucht, auf der Alp eine Wassermelone zu züchten. Gar nicht so einfach, ne? Wir liegen ja 700 Meter hoch. Und im Gewächshaus, nur die wurde schon ein bisschen was und die Kinder haben es gegessen, die war auch süß. Aber natürlich nicht so wie in Kasachstan oder woanders, wo die natürlich im Kaukasus oder wo die wachsen. So, jetzt stellt euch mal Folgendes vor, liebe Geschwister. Ich komme in mein Gewächshaus rein und halte mal meinen Tomaten und meinen Gurken, die ich da gepflanzt habe, eine Predigt folgendermaßen. Also, liebe Pflanzen, ich habe euch in einen besonders guten Torfhumus gesetzt. Der Spezialdinger mit Magnesium und Phosphat war nicht gerade billig. Und ich werde immer genügend Wasser für euch sorgen. Und nun wachst bitte schön und bringt Frucht. Was denkt ihr? Brauchen die das? Was denkt ihr, Kinder? Brauchen die das, die Tomaten, die Gurken? Ich glaube nicht. Wenn sie das alles haben, dann wachsen die von alleine. Wenn sie Wasser haben, wenn sie gute Erde haben, dann wachsen die und bringen Frucht. Und das Problem ist, dass bei uns Christen das entscheidend abweicht von dem Pflanzen, eben, von denen ich geredet habe. Bei Christen gibt es eben eine Degeneration, Stagnation, das heißt, es geht rückwärts, es bleibt irgendwo stehen, es geht nicht vorwärts. Und daraus resultieren riesige Probleme im persönlichen, geistlichen Leben, in unseren Ehen, in den Gemeinden. Und deshalb habe ich heute vier Gedanken, die ich mit euch betrachten möchte. Was sind die Wachstumsziele Gottes? Was sind die Dinge, die uns hindern im Wachsen? Und dann habe ich noch einen ganz besonderen Punkt als Schluss, die Gewächshäuser Gottes, wo wir am schnellsten geistlich wachsen. Also als erstes möchte ich, Gott will, dass wir wachsen. Paulus schreibt den Korinthern, 1. Korinther 3, Vers 11, und ich, meine Brüder, konnte nicht mit euch reden als mit Geistlichen, sondern mit fleischlichen Menschen, als mit Unmündigen in Christus. Paulus hat richtig ein schweres Herz, als er das schreibt. Er schreibt an die Korinther und sagt, ich habe ein Problem. Ihr wächst nicht im Glauben. Ihr seid noch Säuglinge, ihr seid noch Babys im Glauben und da geht's einfach nicht vorwärts bei euch. Und er möchte, dass die Gemeinde in Korinth vorwärts geht. Er möchte, dass sie wächst, dass sie viele Früchte tragen und wirklich vorwärts kommen. Nun, liebe Geschwister, bevor ich jetzt über das Thema Wachstum reden möchte, möchte ich was vorausschicken. Es gibt einige Kriterien, an denen wir Wachstum im Glauben nicht beurteilen können. Das Erste, wo wir uns auch oft auch fehlleiten lassen, ist, wir können Glaubenswachstum eines Christen nicht nach Äußerlichkeiten bewerten. Also wenn ihr denkt, dass ich jetzt Anzug und Krawatte habe, dass ich geistlicher bin und erwachsener als ihr, ist das falsch. Weil Äußerlichkeit ist nicht ein Kennzeichen des Wachstums. Sicherlich auch nicht die Körpergröße. Ja, bei uns in der Gemeinde gibt es einige Polizisten. Nur die sind bestimmt 20, 30 Zentimeter größer wie ich. Und wenn ich mich bei der Polizei bewerben würde, die würden mich nicht nehmen. Ich bin einfach zu klein. Wenn da so von mir ein Kampfgewicht von 120 Kilo steht und ich dann als kleiner Polizist, ihr könnt euch vorstellen, das funktioniert nicht. Also da gibt es eine gewisse Körpergröße in unserem auch Polizeiaufnahmekriterien. Aber im geistlichen Leben können wir unsere Körpergröße nicht nach geistlichen Werten eben beurteilen. Eine Geschichte möchte ich euch nennen von Samuel und dem Eliab. Als der Samuel einen neuen König in Israel salben sollte, hat da Isai alle seine Söhne ihm vorgeführt und der Samuel sah diesen Eliab und er war wirklich einer von einer erstaunlichen Statur, fast an den Saul rankommend und Saul war ja schon wirklich ein großer Typ und er dachte, den hat bestimmt Gott auserwählt, der König über Israel zu werden. Und was sagt ihm Gott? Das ist sehr interessant. Und da steht in 1. Samuel 16, lass dich nicht blenden von seinem äußeren Aussehen, denn Gott sieht nicht auf die Größe seines Wuchses, er sieht auf das Herz. Also seht ihr, liebe Geschwister, was beurteilt Gott beim geistlichen Wachstum? Er beurteilt unser Herz. Da greift er an. Das ist das Erste, was er macht. Und hier will uns die Bibel warnen, dass wir nicht äußere Erscheinungsbild der Menschen oder Positionen, die sie bekleiden, dass wir daraus auf geistliche Erwachsensein eben schließen. Wir müssen auf das Herz schauen und das Herz ist ein Indikator unseres Charakters. Und deshalb, wenn der Apostel Paulus uns Qualitäten für, oder Qualifikationen für Ältesten gibt, gibt er uns nicht Qualifikationen nach Wuchsgröße. Ein Ältester kann nur 1,80 Meter sein, sondern er geht auf den Charakter, er geht aufs Herz. Das ist der Punkt. Das Zweite, wo wir oft Fehler machen bei der Beurteilung des Wachstums eines Christens, ist, dass wir auf das Alter schauen und da können wir auch fehlgeleitet werden. Eine Gefahr ist, dass wir das geistliche Wachstum mit dem Alter eines Menschen verwechseln. Jemand, der viele Jahre Christ ist, denken wir, fälschlicherweise, sollte eigentlich geistlich erwachsen sein und ein Mann oder eine Frau des Glaubens sein oder ein Vater im Glauben sein. Schön wäre es, wenn es so wäre. Schön wäre es, wenn Christen 20, 30 Jahre, die schon gläubig sind, wirklich Männer und Frauen des Glaubens sind. Aber leider schreibt auch der Hebräerbriefschreiber Folgendes. Und obschon ihr der Zeit nach Lehrer sein solltet, habt ihr wieder nötig, dass man euch gewisse Anfangsgründe der Ansprüche Gottes lehre und seid der Milch bedürftig geworden und nicht fester Speise. Also da ist jemand, der schon lange Zeit gläubig ist und die Christen in Jerusalem oder wenn er schreibt jetzt da, die waren schon bestimmt 10 Jahre gläubig oder 5 bis 10 Jahre gläubig und er erwartete, dass sie eigentlich im Glauben schon ein gewisses Alter erreicht haben sollten, war aber nicht so. Ein biblisches Beispiel dafür ist der hohe Priester Eli im Alten Testament. Er ist 120 Jahre alt geworden. Ein interessantes Alter erreichen wir meistens nicht, die Grenze liegt schon bei 100 so bei uns. Aber der hohe Priester Eli, zu dem redete Gott nicht, sondern redete zu einem Teenager Samuel, dessen Herz eigentlich in der richtigen Stellung vor Gott war. Und so ist es oft in unserem Leben, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht nur das Alter allein nehmen, sondern auch den geistlichen Stand, das Herz eines Mannes oder einer Frau Gottes und nicht nur auf das Alter, eben auch das geistliche Alter schauen. Das Fazit aus dieser Betrachtung: Gott sieht weder auf die Äußerlichkeit unserer Position, wie wir ein Leben bekleiden, weder auf unser Alter, weder auf unsere Größe unseres Wuchses, sondern bei ihm kommt es auf unser geistliches Wachstum an. Wie wächst dein Herz? Darum kommt es ihm an. Und er will nicht, dass wir als seine Kinder Jahre hindurch geistliche Babys bleiben, sondern erwachsen werden. Er will nicht, dass wir herumgetrieben werden von verschiedenen Lehren, die heute auf uns einströmen. Ich unterrichte jetzt gerade in einer Gemeinde die verschiedenen Sekten und so weiter. Was da für Verwirrungen gibt. Ja, er will, dass wir feststehen. Das ist auch ein geistliches Alter. Und er will, dass wir nicht Sensationen nachlaufen. Da ist ein wunderbarer Gottesdienst, dort ist ein wunderbarer Gottesdienst. Letztens hat mich ein junger Bruder gefragt, Sickert, wie kann ich in einer Gemeinde geistlich wachsen? Da habe ich gesagt, weißt du, wenn du von einer Konferenz zur anderen läufst, dann bist du beim Roger Liebe, dann bist du bei Benedikt Peters, dann bist du bei Wilfried Block. Das sind wunderbare Brüder, die ich sehr schätze. Ja? Aber da wächst du nicht geistlich. Du wächst nur dann geistlich, wenn du eine Aufgabe in deiner Gemeinde übernimmst. Sei es in der Sonntagsschule, sei es irgendwo ein Kreis, wo du treu mitarbeitest über Jahre, da wächst du geistlich. Hat er gesagt, ja, das ist eine anstrengende Geschichte, aber er wird sich das mal so nehmen, hat er gesagt. Jetzt gehe ich mal zum nächsten Punkt. Wachstumsziele Gottes. Welche Ziele will denn Gott in unserem Leben, wo wir wachsen? Und da fange ich gleich auch an mit dem Bibelvers, den ich anfangs zitiert habe. Und da steht ja auch in 2. Petrus 3, Vers 18, wachst dagegen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Das ist schon mal das erste Ziel, das Gott uns zeigt, worin wir geistlich wachsen sollen. Was bedeutet das, in der Erkenntnis Jesu Christi zu wachsen? Wie mache ich das jetzt ganz konkret? Nun, Johannes 5, Vers 39 sagt uns Jesus, Johannes 5, Vers 39, erforscht die Schriften, weil ihr meinet, darin das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen. Also die Juden haben die Schriften studiert und Jesus sagt, die reden von mir. Das heißt, wenn ich die Bibel studiere, wenn ich die Bibel lese, wenn ich das Wort Gottes täglich in mich hineinnehme, ja, dann werde ich auch in der Erkenntnis Jesu Christi wachsen. Regelmäßig Bibel lesen, das ist A und O in unserem geistlichen Leben. Billy Graham hat mal Folgendes gesagt, und das versuche ich zumindest mal auch mal bei meinen vielen Diensten und Aufgaben zu praktizieren. Er sagt, ich lese immer 2 Psalmen, damit ich darin lerne, mit Gott umzugehen, und ich lese immer 1 Kapitel in Sprüche jeden Tag, damit ich lerne, wie ich mit Menschen umgehe. Das ist sehr gut. Also die Psalmen zeigen uns, wie die Psalmisten mit Gott gelebt haben. Und in Sprüche lernst du, wie du mit Menschen leben sollst, wie du mit ihnen umgehen sollst. Ja, da lernst du Weisheit und da wächst du auch dann geistlich. Und wenn du natürlich die Evangelien liest und weiter, da lernst du, wie Jesus war und wächst da. Liebe Geschwister, die Bücher in deiner Bibliothek sind kein Beleg für geistliches Wachstum. Auch wenn sie von CLV kommen. Ja? Also, ich habe viele Bücher zu Hause, aber das ist kein Indikat für mein geistliches Wachstum. Wichtig ist, wie viel lese ich meine Bibel? Wie kenne ich meine Bibel? Ja, das ist wichtig. Als ich bei uns mal ein junger Mann bekehrt hat in Gammertingen, das war so ein Italiener und der hat eine besondere Gabe gehabt. Der konnte sehr viel auswendig lernen. Und ich traf ihn mal auf einer Hochzeit, der war dann schon in einer anderen Gemeinde und hat gesagt, du Sickert, Ich habe jetzt die Bibel schon durchgelesen und ich habe den Psalm 119 auswendig gelernt. Kann ich ihn dir aufsagen? Da habe ich gesagt, oh, weißt du, ich habe nicht so viel Zeit. Das sind 176 Verse. Der hat den auswendig gelernt, den Psalm 176. Ich schaffe gerade so, Psalm 117 auswendig zu lernen. Aber der hat das geschafft, ja? Die Bibel, die sollen wir studieren, auswendig lernen, liebe Geschwister, auch Bibelverse auswendig lernen, damit wir geistlich wachsen, und zwar in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus, damit wir wissen, wer Jesus ist. Das Zweite, wachset in der Gnade. Wie soll man in der Gnade wachsen? Was bedeutet das? Nur die Gnade ist ja eine herrliche Tatsache, dass wir errettet sind aus Gnade ohne Werke. Liebe Geschwister, das ist oft das Problem, dass wir immer denken, ja, ich muss schon Jesus annehmen, aber ich muss doch noch was tun, damit ich in den Himmel komme. Und wisst ihr, das ist Katholizismus. Ja, die Katholiken, die haben die Bibel, die haben das Heil. In Jesus Christus glauben sie schon, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Aber die sagen, wir brauchen noch die Maria, wir brauchen noch die guten Werke, wir brauchen noch die Heiligen. Und wisst ihr, was mich am meisten innerlich so in einen heiligen Zorn versetzt, ehrlich gesagt, wenn ich sehe, wie viele Evangelikalen dem Johannes Hartl nachlaufen und sagen, wow, tolle Predigten, was der Mann hält, und der ist noch in der katholischen Kirche und kriegt auch noch Unterstützung von Bischöfen und auch vom Papsttum für seinen Dienst. Aber die katholische Kirche lehrt ja die Gnade, ja, aber auch noch die Maria und auch noch die Heiligen und so weiter. Und wie kann man das zusammenbinden? Ich weiß nicht. Die Gnade allein heißt Jesus allein. Und das hat Luther damals in der Reformation, und wir feiern die ja gerade, ganz klar und deutlich gesagt. Sola gratia, allein die Gnade. Umsonst rettet uns Gott. Wir brauchen nichts dazu tun. Allein das, was Jesus getan hat, reicht aus, dass ich in den Himmel komme. Galater 5, Vers 4 sagt Jesus, sagt Paulus, ihr seid losgetrennt von Christus, der durch das Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Seht ihr, liebe Geschwister, Wachstum in der Gnade heißt, ich begreife immer mehr und mehr, was Jesus für mich getan hat am Kreuz von Golgatha. Er hat mich erlöst von all meiner Schuld und Sünde. Und ich bin ihm für alles dankbar, dass ich leben kann auf dieser Erde und dass ich einst bei ihm sein darf. In Hebräer 13, Vers 9 sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, lasset euch nicht von mancherlei und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade fest wird. Liebe, dadurch werden wir fest, auch im Glauben. Und werden nicht so schnell kippen, wenn wir anfangen, ja, Jesus reicht schon aus, aber ich brauche doch noch ein bisschen was anderes. Ja? Jesus reicht. Die Gnade reicht. In der Gnade wachsen bedeutet, dass die Wurzel meines Glaubens tief an den Hügel, in den Hügel Golgatha sich eingraben und ich da stehe ganz fest. Er hat alles getan. Er hat mich ganz erlöst. Und im Umgang mit den Geschwistern heißt in Gnade wachsen, ich weiß, dass ich 10.000 Fehler habe. Und ich weiß, dass der andere auch 5.000 Fehler hat. Und weil Jesus mir meine 10.000 Fehler vergeben hat, vergebe ich meinem Bruder und meiner Schwester auch. Weil ich selber Gnade empfangen habe. Wachset im Glauben, das wäre das Dritte, wo Paulus schreibt im Titusbrief 1, Vers 13, dieses Zeugnis ist wahr, aus dem Grunde weise sie scharf zurecht, damit sie gesund seien im Glauben. Also ein gesunder Glaube ist ein wachsender Glaube. Und wenn ich von Glaube rede, rede ich immer von drei verschiedenen Arten von Glauben. Ja, wachsen im Glauben heißt, zu dieser dritten Art des Glaubens hinzuwachsen. Die erste Art des Glaubens heißt dieser Darum-Glauben. Ich glaube an Gott, weil ich hoffe, dass er mich vor allen Schwierigkeiten in meinem Leben bewahrt. Dass er nichts in mein Leben hineinkommen lässt, das mich irgendwie so aus der Ruhe bringt. Das ist so diesem Darum-Glauben. Ich glaube einfach, Jesus stellt so eine Käseglocke über mich, und mein Leben wird bewahrt dann, bis Jesus kommt und mich entrückt oder ich sterbe und dann im Himmel bin. Das ist dieser Darum-Glauben. Ich hatte mal eine Evangelisation gehabt bei mir in der Gemeinde. Wir hatten so einen Einsatz gehabt, Traktate zu verteilen. Und wir standen noch im Flur und haben zusammen gebetet, bevor wir losgingen. Und dann hat ein Bruder seine Jacke von der Garderobe genommen, da ist der Henkel abgerissen. Und er hatte sich so darüber geärgert, dass er nicht mitgegangen ist, Traktate zu verteilen. Ja, das ist dieser Darum-Glaube. Ich glaube, dass Gott mich bewahrt, dass er meinen Henkel hält, dass er mein Auto bewahrt, dass er meine Familie bewahrt, dass er meine Verdauung bewahrt und sonst was bewahrt. Da gibt es noch die zweite Möglichkeit zu glauben, ist dieser Damit-Glauben. Ich glaube so lange, bis ich das erreicht habe, was ich will. Wenn ich Abitur habe, dann brauche ich nicht mehr glauben. Wenn ich mein Studium beendet habe und alle Prüfungen geschafft habe, ja, Geschwister, betet bitte für die Prüfungen, dann habe ich es geschafft und dann glaube ich nicht mehr. Das ist dieser Damit-Glauben. Und dieser andere, in dem Glauben soll man eigentlich wachsen, das ist das Dritte. Das ist dieser Dennoch-Glauben. Trotz allem, ich halte mich an Jesus fest. Trotz allem, was in meinem Leben passiert. Er hat mich erlöst, ich bin sein. Und was in meinem Leben passiert, das ist durch seinen Schreibtisch gegangen. Ja? Er hat es zugelassen. Ich vertraue ihm einfach in meinem Leben. Und ich gehe mit Jesus und lebe mit ihm und vertraue ihm. Das ist dieser Glaube, der heißt dieser Dennoch-Glaube. Und darin soll man wachsen, liebe Geschwister, und vorwärts gehen. Und wir wachsen im Glauben, wenn wir in unseren Schwierigkeiten und Problemen Gott fest vertrauen, dass er ein Gott der Liebe, der Gnade und der Güte ist. Vertraue ihm einfach. Und dann wächst du im Glauben, indem du ihm immer mehr und mehr vertraust. Das nächste, worin wir wachsen sollen, das vierte ist Wachstum, wachset in der Liebe. Und da möchte ich Epheser 4, Vers 15 lesen. Da heißt es, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken in ihm, der das Haupt ist, Christus. Wisst ihr, liebe Geschwister, ich bin ja so oft auch in unserer Gemeinde, auch gerade in der Gemeindeversammlung, da heißt es dann immer, ja, wir müssen einander lieben, wir müssen einander lieben. Und das geht mir schon richtig hier, das steht mir schon hier am Hals. Ne? Einander lieben, wir sollen einander lieben, ja. Aber wir dürfen nicht einander lieben auf Kosten der Wahrheit. Kennt ihr diese Sätze, die so oft kommen? Wahrheit trennt, aber Liebe vereint. Ja? Aber das ist verkehrt. Schaut mal, was Paulus hier schreibt. Wahrhaftig in der Liebe ranwachsen. Liebe Geschwister, wir brauchen, um in der Liebe zu wachsen, die Wahrheit. Wisst ihr, Wahrheit ohne Liebe ist hart, aber Liebe ohne Wahrheit ist auch nichts. Wir brauchen beides, Wahrhaftigkeit und Liebe. Eigentlich hat jemand mal so gesagt, wir sollen die Wahrheit dem anderen nicht wie einen Waschlappen um die Ohren schlagen, sondern ihn wie einen warmen Mantel hinhalten, indem er in der Kälte gerne hineinschlupft. Das ist Wahrheit und Liebe, beides zusammen. Und da soll man drin wachsen. Und Jesus ist eigentlich uns ein Vorbild in der Liebe, wie er war. Aber er hat nicht eine Liebe gehabt, der so alle Augen zugemacht hat über die Ungerechtigkeit der Welt. Er hat ganz schön die Ungerechtigkeit angeprangert und er hat die Pharisäer ganz schön zurechtgewiesen, aber er hat auch die Sünder geliebt. Und so müssen wir sein. Wir dürfen nicht die Augen über die Wahrheit zumachen und nur über Liebe sprechen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen. Dann das Nächste, und da sagt Paulus in Epheser 4, Vers 13, wachsen zur vollen Größe Christi, das ist das, die Marke, wo wir hinwachsen sollen, bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen und zum vollkommenen Manne werden, zum Maße der vollen Größe Christi. Das ist unser Ziel zum Wachstum. So werden wir Jesus. Und wenn ich sehe, zum Beispiel die geistlichen Riesen im Alten Testament, Hebräer Kapitel 11, ja, Mose, Josua, Elia und David, das waren Riesen des Glaubens, ja, wie die Gott vertraut haben. Und dann sehe ich auch Lilliputaner des Glaubens, das waren die Israeliten, die 40 Jahre im Kreis in der Wüste rumgewandert sind und kein Zentimeter weitergekommen sind. Denn wenn du im Kreis läufst, kommst du nicht weiter. Und die sind einfach nicht vorwärts gekommen. Paulus sagt an einer Stelle, als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteilte wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, was habe ich gemacht? Ich tat das Kindische weg. Das bedeutet Wachstum. Ein Kind will immer im Mittelpunkt sein. Es sagt immer, ich will aber haben. Es meckert viel, macht anstrengende Phasen durch, ist schnell beleidigt. Oh, da ist vielleicht so ein Indikator, wie ist mein geistliches Wachstum, wie schnell bin ich beleidigt, wenn ich zum Beispiel nicht begrüßt worden bin im Gottesdienst, wenn ich reinkomme. Ich habe manchmal echt Probleme gehabt in meiner Gemeinde, dass welche gesagt haben, du siehst mich überhaupt nicht. Ich weiß noch, Daniel Herrmann hat mal gesagt in einer seiner Predigten, wisst ihr, wenn ihr so schnell beleidigt sind, dann müsst ihr einfach mal Evangelisation machen, Traktate verteilen, von Haus zu Haus gehen, mit Menschen über Jesus reden an den Haustüren. Wenn euch da die Tür vor der Nase zugeschlagen wird oder jemand euch sagt, weißt du, was willst du überhaupt da mit diesem Jesus oder so? Und dann kommst du in der Gemeinde hinein nach so einem Einsatz und keiner begrüßt dich und das merkst du nicht mal dann. Ja, weil du nämlich da diesen Wind kennengelernt hast und gewachsen bist, dann wirst du nicht so schnell beleidigt sein. Lasst uns wirklich in diesem Punkt vorwärts gehen, auch evangelisieren und nicht so schnell beleidigt sein und wachsen zur vollen Größe Christi. So ähnlich sein wie Jesus. Das steht in Römer 8, Vers 29. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Wir sollen sein wie Jesus. Das werden wir hier auf dieser Erde nicht, liebe Geschwister. Weder du noch ich. Wir werden immer mit irgendwelchen Fehlern und Schwächen kämpfen. Aber dann, wenn wir bei ihm sind, dann werden wir, so wie Johannes schreibt, sein wie er ist. Und das ist für mich etwas, was ich noch gar nicht begreifen kann. Ich habe schon viel darüber nachgedacht. So sein wie Jesus. Aber hier ist die Marke, zur Größe, eben zum Maße der vollen Größe Christi heranzuwachsen. Mein dritter Gedanke, was gibt es für Hindernisse, was uns Probleme bereitet beim geistlichen Wachstum? Nun, liebe Geschwister, da möchte ich euch Folgendes mal sagen, und das ist eine Wahrheit. Wenn der Satan nicht verhindern kann, dass jemand zum Glauben kommt, dann versucht er zu verhindern, dass jemand geistlich wächst. Ja, wenn er das nicht geschafft hat und du bist ihm doch irgendwie entwischt, du bist zum Glauben gekommen, dann versucht er dich irgendwo da festzuhalten, dass du nicht vorwärts kommst im Glaubensleben, im geistlichen Leben. Also das erste Wichtigste ist, damit du gut wachsen kannst, ist die Standortfrage. Wo wachse ich geistlich? In welche Gemeinde gehe ich? Ich kann nicht auf der Müllkippe wachsen, das funktioniert nicht. Weil da sind so viele Gifte, die werden mein geistliches Leben beeinträchtigen. Als meine Tochter von Schweden zurückkam, sie hatte einen Einsatz gemacht bei den Fackelträgern, dann hat sie mir eine Frage gestellt und ich fand die Frage ganz gut. Sie fragte mich, welche Kriterien sollte eine Gemeinde haben, in die ich gehen soll, damit ich geistlich wachsen kann? Was soll eine Gemeinde haben, damit ich geistlich wachsen kann? Wenn ich mal überlege, wo gehe ich hin? Nun, das Erste und Wichtigste ist, eine Gemeinde muss die Bibel als Gottes Wort betrachten, als absolut Gottes Wort, als verbale Inspiration. Nicht, die Schöpfung kann man nicht so ernst nehmen in der Bibel, weil sie kommt ja mit den naturwissenschaftlichen Methoden nicht irgendwie zusammen, ja, oder ist konform damit. Nein, die Bibel ist vollkommen Gottes Wort. Das Zweite, in einer Gemeinde, wo eine Irrlehre verkündigt wird, kann ich nicht als Christ wachsen. Ich werde nicht weiterkommen. Das Dritte, eine Gemeinde, die gesetzlich ist und Mitglieder durch das Gesetz knechtet. Ich sage immer, Gesetz fördert immer Heuchelei. Wenn du etwas tun musst und nicht aus Überzeugung tust, was du erkannt hast, dass das wirklich Gott will oder dass Gottes Wort das von dir verlangt, sondern wenn irgendwelche Brüder das von dir verlangen, dann wird das in Heuchelei enden. Und dann wirst du nicht geistlich wachsen. Und das Nächste, wer oft eine Gemeinde wechselt, auch aus nicht berechtigten Gründen vor allem, der wird auch nicht geistlich wachsen. Ich habe bei mir, als wir unser Haus gebaut haben in Engstingen, zwei Bäumchen gepflanzt, so zwei Tannen. Und eins habe ich zweimal umgepflanzt und das andere nur einmal. Und das, was ich einmal umgepflanzt habe, das war riesig groß und das andere war nur die Hälfte. Und wenn du immer wieder von einer Gemeinde zur anderen rennst, wirst du nicht geistlich wachsen. Wirst du irgendwo stagnieren sogar. Du wirst rückwärts gehen. Und in einer Gemeinde, wo ich keine Möglichkeit der Mitarbeit bekomme, wo ich nicht mitarbeiten kann. Also liebe Geschwister, ich würde in keine Gemeinde gehen, wo ich nicht arbeiten kann, mitarbeiten kann. Ich weiß noch, als ich als Prediger meine Stelle aufgegeben habe und in die Gemeindegründungsarbeit eingestiegen bin in Pfullingen, war meine erste Tätigkeit, die Brüder mir gegeben haben, erst war ich Pastor einer Gemeinde und dann war ich Sonntagsschulmitarbeiter. Und ich habe das gern gemacht, Sonntagsschule. Aber ich kann nicht in einer Gemeinde nichts tun. Und dann haben die Brüder gesagt, so, und jetzt predigst du und jetzt wirst du Ältester und jetzt gründest du eine weitere Gemeinde. Nimm eine Aufgabe in der Gemeinde, tue sie treu und dann geht's vorwärts, wachsen. Aber wenn du in einer Gemeinde bist, wo du nur einen Stuhl wärmst, das ist viel zu wenig, ihr Lieben. Ja, und es gibt Gebetskreise, da kann man auch mitarbeiten. Das Alter ist hier überhaupt nicht maßgebend. Und das Nächste, in einer Gemeinde, wo es keine Korrektur gibt, werde ich auch nicht geistlich wachsen. Also manche denken, man darf mir ja nichts sagen, in keiner Weise mich kritisieren oder so. Und es gibt auch Brüder, wenn sie einmal eine Gottesdienstleitung gemacht haben, dann denken sie so, sie haben jetzt das Monopol zu predigen und alles, ja, und brauchen überhaupt nicht korrigiert werden. Nein, liebe Geschwister, wir leben ständig von der Korrektur des anderen. Denn unser Eigenempfinden ist immer nicht so wie das Fremdempfinden. Deshalb brauchen wir den Input, brauchen wir auch die Korrektur, die konstruktive Kritik unserer Geschwister in der Gemeinde. Und so wachsen wir geistlich. Und wir brauchen auch Freunde, die uns kritisieren dürfen, die uns mal die Wahrheit sagen dürfen. Ja, du brauchst auch so einen Nathan wie der David, der dir mal sagt, da ist falsch, was du machst, ohne dass du gleich beleidigt bist und mit ihm dann 10 Jahre nicht sprichst. Seht ihr, wir brauchen diese Dinge und deshalb braucht man auch in der Gemeinde Korrektur. Da dürfen dir die Ältesten überhaupt was sagen? Dürfen sie dich korrigieren? Das ist wichtig, sonst wächst du nicht geistlich. Nimm Korrektur an, sei dankbar dafür. Jemand hat mal gesagt, gerade Kritiker bauen meine Größe. Da wächst du geistlich. Das Nächste, was uns geistlich hemmt, ist Unkraut. Das sind Dinge in unserem Leben, die uns nicht weiterbringen lassen, die uns ja irgendwo festhalten, irgendwo. Das sind solche Dinge wie Lebenssorgen, Begierden, dieses Haschen nach Reichtum, ja, Gier und so weiter. Die bringen uns im Glaubensleben nicht weiter, die müssen wir ablegen lernen. Wir müssen dieses Unkraut eben jäten. Spurgeon hat mal das so gesagt, wie jäten wir Unkraut in unserem Leben? Er sagte, liest die Worte Gottes, die euch am meisten wehtun. damit, ja, tust du deine Unkraut beseitigen. Oder ein Gärtner, der mal gefragt wurde, wie kriegen Sie das hin, dass kein Unkraut in Ihrem Garten wächst? Dann hat er gesagt, ich habe in meinem Garten keinen Platz für Unkraut. Du sollst keinen Platz für diese in deinem Leben haben, dann wirst du geistlich wachsen können, vorwärts gehen können. Dann das Nächste, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du geistlich wachsen willst, dann brauchst du Zeit dazu. Das ist auch ein Faktor. Du kannst nicht zum Glauben kommen, ja, 2 Wochen gläubig sein und dann gleich predigen wollen. Ja, oder so. Wachstum braucht Zeit. Mach kleine Schritte, geh vorwärts, aber bleib nicht stehen. Und das Nächste, was ich euch noch weitergeben möchte, ist mein 4. Punkt, den ich erwähnt habe, Gewächshäuser Gottes. Wenn wir besonders schnell gute Frucht haben wollen, dann bauen wir Gewächshäuser. Auf der Alp ist das notwendig, weil der Frost lange bleibt auf der Alp und dann früh wieder kommt. Und dann sind solche Einrichtungen wie Gewächshäuser sehr, sehr förderlich, eben um relativ schnell Frucht zu bekommen. Und ich habe auch so ein Gewächshaus gebaut und bin sehr dankbar dafür und bekomme auch Frucht. Ja? Was sind die Gewächshäuser Gottes in unserem Leben? Darf ich euch mal ein paar nennen? Vielleicht gefallen die euch nicht so, ne? Aber das sind Gewächshäuser, wo du am schnellsten geistlich wachsen kannst. Das erste ist Prüfungen und Versuchungen. Gott lässt uns manchmal in Lebenssituationen hineinkommen, die schwierig sind, die uns in Zerreißproben führen. Das kann in der Ehe sein, das kann auf dem Arbeitsplatz sein, das kann in der Gemeinde sein. Dann lauf nicht weg. Stell dich dieser Herausforderung. Und lebe sie durch und da wächst du geistlich. Warum? Weil da lernen wir selber zu sterben, damit Christus durch uns leben kann. Und dieser Eigenwille in uns ist so stark, er muss sterben. Und deshalb schickt uns Gott manchmal Prüfungen, Versuchungen, schwierige Menschen in unser Leben hinein, dass wir lernen, einfach zu sterben. Ich habe mal scherzhaft so gesagt, als ich nach meiner Bibelschulzeit fertig war, habe ich gedacht, ich bin so ein heiliger Bruder, so ein heiliger Mensch. Ich habe es so wirklich geschafft, jetzt weiß ich viel aus der Bibel. Und dann habe ich einen Fehler gemacht, ich habe geheiratet. Und als ich dann mit meiner Frau zusammen war, also Fehler in Anführungsstrichen, ja, habe ich festgestellt, wie sündig ich noch bin. Und dann sind die Kinder gekommen, die mich so herausgefordert haben, wo ich dann gemerkt habe, wie ich auf die Palme gehen kann noch, ne? So, auch als Christ, so ein heiliger Christ. Und ich habe festgestellt, wie viel ich noch reifen und wachsen muss im Glauben. Seht ihr, liebe Geschwister, gerade Prüfungen, diese Situationen, die bringen uns dahin, dass wir reifen und wachsen. Was uns noch wachsen lässt im Glaubensleben, sind Krankheit und Leid. Wisst ihr, liebe Geschwister, es bleibt uns nicht erspart in unserem Leben, dass wir auch durch Nöte gehen. Ich habe schon die Käseglocke erwähnt, die gibt es nicht im Glaubensleben. Gott stellt uns nicht unter die Käseglocke. Das heißt, bei jedem im Leben plant Gott auch ein gewisses Kontingent an Leiden ein. Wenn ich so an meine Kindheit oder Jugendzeit denke, wo ich denke, wie mein Vater betrunken da lag, wie er uns geschlagen hat als Kinder, was für Schwierigkeiten wir durchgegangen sind als Jugendliche. Und dann trotzdem war Gott gnädig, dass ich zum Glauben finden durfte. Und dann auch mich noch als Leiter in eine Gemeinde gestellt hat. Dann diese Anfangszeit meiner Leiden hat Gott gebraucht, auch mich dann eben, dass ich diese Aufgabe tun konnte. Manchmal bringt uns Gott durch Leid und Not in unserem Leben, damit wir geistlich schneller wachsen und er uns gebrauchen kann. Werde ich nicht dagegen. Krankheit, ich sag mal so, die Sterblichkeit auf diesem Planeten liegt immer noch bei 100%. Also ich werde wahrscheinlich nicht dazu gehören, dass ich länger als 900 Jahre leben werde auf dieser Erde, bis Jesus kommt und du auch nicht. Das heißt, wir müssen damit rechnen, dass wir irgendwann mal sterben werden. Und man stirbt meistens an irgendeiner Krankheit oder an irgendetwas. Das heißt, Gott wird das nicht aus unserem Leben wegnehmen. Wenn es dir heute gut geht, dank dem Herrn, aber glaube, er wird dir auch dieses Kontingent dir nicht ersparen. Du wirst durch Schwierigkeiten gehen. Aber das wird dein geistliches Leben vorwärts bringen. Du wirst wachsen, du wirst stark werden, du wirst dem Herrn viel mehr vertrauen. Und er wird dich zum Segen gebrauchen in deiner Gemeinde, in deiner Ehe, in deiner Verwandtschaft, auch in dieser Welt. Und das Nächste, was uns im Glauben vorwärts bringt, da spreche ich vielleicht mal so die älteren Geschwister hier an, die vielleicht das noch aus Russland erinnern. Das sind Verfolgungen. Jemand hat mal gesagt, der Tod der Märtyrer ist die Saat der Kirche. wie die Gemeinde gewachsen ist in den ersten Jahrhunderten, das war dadurch, dass viele bereit waren, für Jesus zu sterben. Und das ist heute noch in den muslimischen Ländern. Wenn da jemand Christ wird, da kann sein, er lebt nicht lange. Und wir haben so ein Vorrecht, liebe Geschwister, hier in unserem Land, das Evangelium zu bezeugen, mit Jesus zu leben. Wir haben keine Verfolgung, nutzt doch diese Möglichkeit. Aber Verfolgung wird auch hier kommen. Die bleibt nicht aus. Also so wie die Entwicklungen auch in der EU und in der ganzen Welt aussehen, wird irgendwann mal auch hier Problem da sein, dass wir solche Gottesdienste nicht mehr durchführen können. Also in vielen Republiken Russlands ist es schon so weit, dass man einfach so Zusammenkünfte einfach verbietet, dass man sagt, ab 200 Leute, sonst darf man sich nicht mehr treffen, oder ab 500 Leute und dann könnt ihr euch nicht mehr treffen. Also Verfolgung auch bringt unseren Glauben vorwärts. Ich fasse nochmal zusammen. Gott will, dass wir wachsen. Er will nicht, dass wir irgendwo stehen bleiben, verkümmern im Glauben und einfach nicht weiterkommen. Und was ich noch betonen möchte, liebe Geschwister, glaubt ja nicht, dass ein erwachsener Christ sündlos ist. Wir bleiben, solange wir auf dieser Erde leben, auch mit Sünde behaftet. Wir werden sündigen. Also Reifheit hat nichts mit Sündlosigkeit zu tun. Der einzige, der sündlose Mensch, der auf dieser Erde lebte, war Jesus Christus. Und der konnte für uns sterben, keiner sonst. Aber schaut euch David an, schaut euch Mose an, schaut euch die ganze Riesen des Glaubens an. Die hatten alle Sünde gehabt in ihrem Leben. Denkt weiter, was muss ich tun, damit ich wachsen kann? Entferne alles, was dein Wachstum hemmt. Lerne in deinem Leben auf Jesus zu schauen, die Sorgen abzulegen, Unkraut jäten, einfach dem Unkraut kein Licht geben. Und Jesus wirkt Wachstum, nicht du. Wenn du das tust, dann wird Jesus hineinwirken in dein Leben und er wird schenken, dass du als Christ wächst, Frucht trägst und ihn verherrlichst. Und das ist eigentlich das Ziel. Und ich möchte das nochmal zusammenziehen in einen Satz, liebe Geschwister, der uns hilft, wie ich geistlich wachsen kann. Und ich möchte das so formulieren. Wenn wir nahe bei Jesus sind, wachsen wir. Und je mehr Jesus in unserem Leben sichtbar wird, desto reifer sind wir geworden und Gott wird verherrlicht durch unser Leben. Das ist das Ziel alles geistlichen Wachstums. Und das ist auch das, was ich eigentlich hier als Wichtigstes euch sagen möchte. Vielleicht noch ein Gedanke. Eine Frau schrieb über ihren Mann, der ein Künstler war. Während der 9 Jahre unserer Ehe sagte die Witwe eines großen Künstlers, ich habe nie bemerkt, dass er auch nur mit einem seiner Erzeugnisse zufrieden gewesen wäre. Dagegen war ich oft, sehr oft Zeuge davon, wie er zu mir in mein Zimmer kam und sich in großer Verzagtheit auf das Sofa niederwarf und ausrief, oh, ich fürchte, ich werde es nie in meinem Leben dahin bringen, ein großer Maler zu werden. Es war eine edle Verzagtheit, wie sie der selbstgefällige Anstreicher eines Zaunes nie empfindet. Aber sie half dem schmachtenden Ringer hinauf zu einer der höchsten Ehrenstellen in der künstlerischen Kreise seines Landes. Sei nie zufrieden mit dem, was du hast, so wie dieser Künstler. Schau auf Jesus und folge ihm treu nach. Und diese Nichtbefriedigung sollte ich immer noch haben. Ja? Ich will weiter wachsen im Glauben. Ich will Jesus ähnlicher werden. Ich will, dass er verherrlicht wird durch mein Leben. Ich will, dass ihm große Ehre bereitet wird. Ich fasse nochmal zusammen und lese den letzten Vers von Petrus, den ich auch zu Anfang gelesen habe. Wachst dagegen in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Sein ist die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch für den Tag der Ewigkeit. Amen.